Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Initiator des Upskill-Kompetenznetzwerks für digitale Bildung und Co-Founder des Startup Reteach.io in Berlin. Heute sprechen wir mit Dr. Sven Jung vom Hannesblatt Research Institut über eine Studie dieses Instituts, und zwar die Studie, die im Rahmen des Masterplan 2030 erschienen ist, mit dem Thema eine Qualifizierungsstrategie für die digitale Arbeitswelt. Die Studie wurde vor einigen Wochen auf einer Veranstaltung des Hannesblatt-Instituts vorgestellt. Das ist eine Studie, die für die Holzbrinck-Stiftung gemacht wurde. An der Vorstellung waren viele bekannte Akteure beteiligt, Dieter von Holzbrinck, Professor Bernd Rürup, Professor Miriam Meckel, und also eine geballte Kompetenz zum Thema, wie sich Deutschland eigentlich in der Weiterbildung nicht neu aufstellen, aber weiterentwickeln muss. Der Hintergrund ist natürlich die Veränderung am Arbeitsmarkt, der Wandel am Arbeitsmarkt, die veränderten Berufsbilder und die daraus resultierenden Qualifikationsanforderungen und die drohende Schere, das heißt das Auseinanderdriften von Hochqualifizierten und weniger Qualifizierten, die dann eben im Zuge der Digitalisierung weiter abgehängt werden zu drohen. Ja, ich denke, es sind gute Einsichten hier, die die Studie herausgearbeitet hat, und ich wünsche euch nun viel Spaß im Podcastgespräch heute mit Dr. Sven Jung, dem Head of Economic Intelligence beim Hannesblatt Research Institute. Ja, grüß dich, Sven. Ich freue mich, dass du dir Zeit nehmen kannst für das Podcast-Gespräch heute. Vielleicht ist es sinnvoll, dass du am Anfang mal das Institut, natürlich auch deine Person, kurz vorstellst und wir dann auf die Studie kommen, um die es heute gehen soll.
Das mache ich sehr gerne. Ja, mein Name ist Dr. Sven Jung. Ich bin hier beschäftigt im Hannesblatt Research Institute als Head of Economic Intelligence und betreue den Bereich Studien und Reports, in denen auch halt diese Studie halt fällt. Kurz ein paar Worte zum Hannesblatt Research Institute. Das Institut wurde 2013 ins Leben gerufen. Es ist ein unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut unter dem Dach der Hannesblatt Media Group, wobei die Wurzeln auch länger zurückreichen. Es war früher ein Teil der Redaktion, die für Information und Recherche zuständig war. Das machen Teil meiner Kollegen auch heute noch. Und ab 2013 haben wir halt dieses Know-how, Recherche, Informationen sammeln auch extern angeboten. Kunden sind Unternehmen, Verbände, öffentliche Einrichtungen. Und hier bieten wir Informationsrecherche, wissenschaftliche Studien. Und im Laufe der Zeit ist unser, mehr oder weniger, wenn man sagt, Produktportfolio immer größer geworden. Branchenanalysen, Trendreports und so weiter.
Prima. Und dazu gehört ja jetzt auch die Studie, über die wir heute sprechen wollen. Die hat den Titel Eine Qualifizierungsstrategie für die digitale Arbeitswelt. Und es ist eingebettet offenbar in den Masterplan 2030. Was ist hier der Masterplan 2030?
Genau. Die Studie ist ein Teil dieses Masterplan 2030, und diese Projektreihe Masterplan 2030 wurde initiiert durch den Präsidenten des Hannesblatt Research Instituts, Professor Bernd Rürup, der mehr oder weniger die Frage umtrieb oder das Problem umtrieb, dass, wenn wir jetzt mal an die Zeit vor Corona denken, Deutschland lange Jahre einen Aufschwung erlebte und in dieser Zeit die Politik etwas dazu überging, relativ viel sich mit verteilungspolitischen Fragen auseinandersetzte und weniger wachstumspolitische Impulse setzte. Und da kam einfach die Frage auf, beziehungsweise der Aspekt, okay, wir müssen einfach viel mehr auch an Wachstumspolitik denken, um eventuell auch wieder Elemente aufzugreifen, die auch diesen Aufschwung, den wir damals hatten, auch wirklich fortführen konnte. Und im Rahmen dieses Masterplan 2030, wie der Name schon sagt, wir betrachten hier die nächsten 10 Jahre bis 2030, haben wir uns vom Hannesblatt Research Institute mit verschiedenen Themen beschäftigt, die aus unserer Sicht wichtig sind für die nächsten 10 Jahre. Und in diesen Feldern ist darum ging, einfach wirklich wachstumspolitische Impulse zu setzen. Nur dort sind wachstumspolitische Impulse notwendig. Und diese Studien werken thematisch sehr breit, von medizinischer Versorgung, intelligente Stadt, ist immer so angelegt, dass wir für die Studien einen Paten gewonnen haben, der gerade besonders für das Thema steht. Und eins dieser Themen ist, wie du schon sagtest, die Qualifizierungsstrategie für die digitale Arbeitswelt, wo wir uns mit dem Thema Weiterbildung auseinandergesetzt haben und dort als Paten dann die Dieter von Holzbrinck Stiftung gewinnen konnten.
Gut, dann wollen wir auch mal direkt konkret einsteigen. Ich glaube, so der erste Aspekt, den wir jetzt besprechen wollen, womit ihr auch einsteigt, ist die Analyse des Wandels im Arbeitsmarkt. Das ist ja jetzt grundsätzlich nicht Neues, aber trotzdem vielleicht nochmal, was sind da eure wichtigsten
Ergebnisse.
Genau, ja, wie du schon sagtest, Wandel am Arbeitsmarkt ist nichts Neues. Digitale Arbeitswelt ist ein Schlagwort, was schon seit mehreren Jahren jetzt in der Medienlandschaft als auch in der Wissenschaft herumgeistert. Es ist so, dass natürlich das Hype-Thema Digitalisierung, digitale Transformation alle Bereiche der Wirtschaft und der Gesellschaft erfasst und so natürlich auch einfach den Arbeitsmarkt. Es gibt einige Studien, die auch sehr medial prominent platziert wurden, die dazu überkamen, dass Maschinentechnologien künftig die Tätigkeiten von Menschen übernehmen und das Ganze zur Massenarbeitslosigkeit führt. Das Ganze ist natürlich medial sehr stark aufgegriffen worden. Wir gehen jetzt nicht ganz so weit. Wir sagen nicht, dass das Ganze zu einer Massenarbeitslosigkeit führen wird. Aber es lässt sich nicht abstreiten, dass auf jeden Fall künftig bestimmte Tätigkeiten, die heute noch von Menschen ausgeführt werden, künftig von Technologien übernommen werden. Und diese Tätigkeiten insgesamt bilden dann auch natürlich Berufsbilder, Berufe, die sich aus verschiedenen Tätigkeiten auseinandersetzen. Und es wird auf jeden Fall schon so sein, dass im Zuge des digitalen Wandels am Arbeitsmarkt die Tätigkeiten, die einfach ein Beruf Bild formen, künftig andere sein werden, weil ein Teil der Tätigkeiten dann von Maschinen, von Technologien übernommen wird und die Berufe, die die Beschäftigten künftig ausüben, sich aus anderen Tätigkeiten zusammensetzen. Das führt jetzt nicht dazu, dass die Leute arbeitslos werden, aber es führt dazu, dass sich mehr oder weniger die Berufe, die Tätigkeiten dementsprechend wandeln. Und das Besondere ist hier natürlich, wenn sich die Tätigkeiten, die Berufsbilder wandeln, wandeln sich dementsprechend auch natürlich die Qualifikationsanforderungen, die für einen bestimmten Beruf notwendig sind. Und dieser Wandel ist auch nichts Neues, das gab es auch schon in der Vergangenheit, wenn sich wieder Berufe veränderten. Aber das ist etwas mehr oder weniger, was mehr oder weniger ja, Status quo ist, dass dieser Wandel sich immer stärker beschleunigt. Und wenn sich die Qualifikationsanforderungen wandeln, gewinnt natürlich das Thema Weiterbildung, Requalifikation an Bedeutung. Und wenn dieser Wandel zunimmt, wird auch dieses Thema Weiterbildung künftig immer bedeutender werden.
Genau, das ist ja eigentlich das, worüber wir heute auch im Kern sprechen wollen. Lass uns vielleicht trotzdem nochmal versuchen, das Thema Zukunftskompetenzen noch etwas mehr einzukreisen. Was habt ihr dort identifizieren können? Welche zukünftigen Qualifikationsanforderungen gibt es jetzt oder habt ihr dort isolieren können?
Grundsätzlich, das möchte ich auch gleich zu Anfang sagen, es ist natürlich so, dass vom Blickpunkt heute man nicht, noch nicht konkret sagen kann, was jetzt wirklich in 5, in 10 Jahren wirklich konkret gefordert sein wird. Man kann das Ganze aber ein bisschen eingrenzen, was man unter Zukunftskompetenzen oder Future Skills genau aufgreifen kann. Vom heutigen Blickpunkt immer ausgesagt. Grundsätzlich ist es natürlich so, man muss hier zwei Bereiche von Beschäftigten eventuell ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite haben wir die IT-Fachkräfte, das heißt die Expertinnen und Experten, die sich intensiv mit den digitalen Technologien auseinandersetzen. Und bei denen ist es auf jeden Fall wichtig, dass natürlich die digitalen Spezialkompetenzen weiter gestärkt werden. Dazu gehört sicherlich auch das Thema Programmierung, Programmierkenntnisse, Kenntnisse im Bereich Künstliche Intelligenz, Datenkompetenzen, wirklich analytische Kompetenzen. Das ist aber ein kleiner Bereich der Beschäftigten, die wirklich sich intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen. Und dann haben wir noch die restliche Gruppe, eigentlich alle anderen Arbeitskräfte, die auch gewisse digitale Grundfähigkeiten künftig benötigen. Auch hier geht es darum, dass die einfach halt mit digitalen Technologien sich auseinandersetzen können. Das bedeutet nicht, dass sie wirklich Programmierkenntnisse haben müssen, aber sie müssen auch beispielsweise mit Daten umgehen können. Sie müssen verstehen, was es bedeutet, in einer digitalen Welt Informationen anders zu sammeln. Und ein informierter Umgang mit Daten, eine andere Art des Arbeitens, das so als digitale Grundfähigkeiten und dann etwas, was auch künftig eigentlich für jeden relevanter sein wird, sind klassische Schlüsselqualifikation, auch hier eigentlich nichts Neues. Kreativität, kritisches Denken, Problemlösungsfähigkeiten, Selbstorganisation. Das sind Qualifikationen, die auch in früheren Zeiten schon wichtig waren, aber künftig noch mehr an Bedeutung gewinnen, weil sie auch hier wieder vom heutigen Standpunkt aus es Fähigkeiten sind, die heutzutage so von den Maschinen und Technologien noch nicht ausgeführt werden können und deshalb einfach halt natürlich künftig einen den Beschäftigten dann ausmachen sollten.
Die Untersuchung ist ja mitten in die Pandemie gefallen. Habt ihr darauf noch reagieren können? Sind jetzt weitere Future Skills dazugekommen, die jetzt durch die neue Form des Arbeitens, also Stichwort digitale Zusammenarbeit im Team, entstanden sind?
Wir haben nicht mehr darauf reagiert, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass es auch keinen großen Unterschied macht. Ich sehe die Pandemie sicherlich als einschneidendes Erlebnis, aber bezogen auf diesen Themenkomplex, den wir betrachten, ist Corona eigentlich nichts, was mehr oder weniger, wenn ich es mit dem Auto vergleiche, bei dem Auto jetzt die Richtung gewechselt hat. Mehr oder weniger die Richtung, in der das Auto auch vor der Pandemie unterwegs war, ist mehr oder weniger gleich geblieben. Wozu Corona allerdings nur geführt hat, ist, wenn man es wieder bildlich gesprochen sieht, dass das Gaspedal etwas durchgedrückt wurde. Das heißt, die Bewegung wurde einfach schneller durchgeführt. Man ist heutzutage schon dort, wo man vielleicht ohne Pandemie erst in ein paar Jahren gewesen wäre. Und das sicherlich auch im Bereich des Arbeitens. Sicherlich, du hast angesprochen, Remote Working, das ganze Thema Homeoffice, die Art des digitalen, virtuellen Zusammenarbeitens ist etwas, was auch ohne Pandemie da gewesen wäre, eventuell noch nicht so schnell kommend. Aber genauso, das bedeutet mir dann weniger, dass Corona eigentlich nur schon uns dahin gebracht hat, wo wir sonst einfach vielleicht in ein, zwei Jahren gewesen wären. Und auch hier zeigt sich wieder, diese Fähigkeiten, die ich gerade erwähnt hatte, sind genau diese Fähigkeiten, die man jetzt braucht. Man muss einfach vielleicht sich selber organisieren können stärker. Man muss eine andere Art des Zusammenarbeits finden, stärker mit Daten umzugehen. Insofern hat die Pandemie hier keinen Effekt drauf gehabt, dass sich etwas verändert hat. Wir sind einfach nur schneller vorangekommen.
Und diese Beschleunigung ist ja auch genau das, was wir jetzt, wenn wir, und das ist ja eigentlich im Mittelpunkt unseres heutigen Gesprächs, die Weiterbildung. Das heißt, wie kann diese vierte Bildungssäule jetzt darauf reagieren und wie schnell kann auch die Weiterbildung jetzt diese Defizite oder positiv formuliert diese neuen Anforderungen dann auch erbringen? Und da habt ihr ja auch zunächst mal einen Status Quo gemacht. Das heißt, ihr habt mal geguckt, wie leistungsfähig ist eigentlich die deutsche Fort- und Weiterbildungslandschaft und wie ist sie strukturiert? Wie steht es denn um die Schlagkraft der Weiterbildungslandschaft in Deutschland?
Sehr gerne, komme ich gleich dazu. Einen Punkt nur, weil du es gerade schon aufgebracht hast. Du hattest es gerade schon mal als vierte Säule im Bildungsbereich benannt. Das ist etwas, was ich vom heutigen Status quo aus eventuell noch nicht so sehen würde, von der Bedeutung her. Aber auf jeden Fall ein Punkt, in die das Ganze halt gehen sollte, wo wir gleich sicherlich auch am Ende nochmal zu sprechen kommen, wenn es darum geht, wie sollte man das Ganze einfach weiterentwickeln. Aber nur zu dem Punkt Status quo. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man die Weiterbildungslandschaft in Deutschland betrachtet, als allererstes auffällt, dass diese Landschaft sehr heterogen ist. Wir haben eine vielschichtige Anbieterstruktur. Wir haben ja einerseits Unternehmen, die natürlich innerbetrieblich Weiterbildung machen und da kurz am Rande sicherlich auch die Pandemiezeit genutzt haben, um gerade halt digitale Weiterbildungsangebote einfach voranzubringen. Wir haben kommerzielle, private Anbieter, wir haben gemeinschaftliche Anbieter wie Kammern und Verbände und dann haben wir noch staatliche Akteure wie Volkshochschulen oder auch Hochschulen, die in diesem Bereich aktiv sind. Und diese Gemengelage bildet mir die komplette Anbieterlandschaft, die für Beschäftigte dementsprechend halt Weiterbildung anbieten. Und man zeigt, wenn man sich die Daten anguckt, dass die meiste Aktivität in dem Bereich bei Unternehmen stattfindet, halt quasi klassische innerbetriebliche Weiterbildung. Aber man darf sich hier nicht täuschen lassen. Zwar gab es mehr oder weniger auch in den vergangenen Jahren auch eine stärkere Weiterbildungsaktivität in diesen Bereichen, aber diese Heterogenität der Landschaft bringt auch gewisse Probleme mit sich, die im Zweifel die Schlagkraft dieses Systems in Deutschland auch ein bisschen einfach, ja, bisschen dämpfen, wenn man zum Ausdrücken möchte.
Du sagst, dass die höchste Aktivität in den Unternehmen zu verzeichnen ist. Nach meinem Verständnis ist ja diese betriebliche Weiterbildung, die von Unternehmen geleistet wird, ja aber auch überwiegend wird sie ja extern erbracht. Das heißt durch freiberufliche Trainer, auch durch beauftragte kommerzielle Anbieter. Ist das damit gemeint oder was meinst du damit, wenn du sagst, die Unternehmen haben hier die höchste Aktivität?
Ja, es ist insofern gemeint, mehr oder weniger, wo einfach die Kurse stattfinden. Also so sind Daten einfach mehr oder weniger, abgebildet, dass dort einfach halt diese Kurse bei den Unternehmen stattfinden. Sicherlich ist es der Fall, dass die Unternehmen nicht immer die Kurse selber erbringen, sondern wie du schon sagst, auch externe Anbieter dann das Ganze übernehmen. Aber grundsätzlich findet die Weiterbildung dementsprechend dann in den Unternehmen statt.
Was habt ihr denn jetzt festgestellt, was an diesem System optimierungsbedürftig ist?
Einerseits den Punkt, den ich gerade schon erwähnt hatte, was bedeutet, dass die Landschaft sehr heterogen ist. Das per se ist nicht schlecht. Allerdings führt diese starke Heterogenität dazu, dass die komplette Anbieterlandschaft sehr unübersichtlich ist. Dass wenn beispielsweise ich mich morgen, übermorgen mit einem Thema halt weiterbilden möchte, ich im Zweifel nicht sofort weiß, was ist jetzt der richtige Anbieter für mich? Wo ist auch ein qualitativ hochwertiger Anbieter? Es gibt verschiedene Angebote und hier das richtig Gute, Passende für mich zu finden, ist relativ schwer, eventuell durch diese große Heterogenität. Aber ein großer Punkt, und das ist sicherlich das auch, was du meinst, ist, wenn wir uns die Nachfrageseite angucken. Wie findet Weiterbildung aktuell statt und bei welchen Personengruppen findet Weiterbildung aktuell statt? Weil grundsätzlich das, was ich am Anfang erwähnt habe, dieser Wandel am Arbeitsmarkt, dieser Wandel bei den Qualifikationsanforderungen, diese Bedeutung der Weiterbildung, die künftig einfach zunimmt, betrifft alle Beschäftigten. Und, das haben wir noch gar nicht angesprochen, im Zuge des demografischen Wandels, das heißt, die Anzahl der Erwerbspersonen wird weniger, das Durchschnittsalter steigt. Weiterbildung wird auch bis ins höhere erwerbstätigen Alter an Bedeutung zunehmen oder wird bedeutend sein. Das heißt, sprich, eigentlich alle Beschäftigten müssen sich künftig mit Weiterbildung auseinandersetzen und so etwas wie nach einmal ausgelernt zu haben, ist eigentlich künftig gar nicht mehr erreichbar. Und wenn man dann sich die Daten anguckt, wie die Weiterbildungsaktivität sich über verschiedene Personengruppen verteilt, ist etwas, was nicht wirklich neu ist, was auch in früheren Studien schon gezeigt wurde, dass einerseits mit dem Alter die Weiterbildungsaktivität zurückgeht, das heißt ältere Beschäftigte eine geringere Weiterbildungsaktivität aufweisen, dass gering qualifizierte Beschäftigte eine geringere Weiterbildungsaktivität aufweisen und dass eine besondere Personengruppe auch eine geringere Weiterbildungsaktivität aufweist. Und zwar haben wir hier die Daten, diese Ergebnisse haben wir mit dem sozioökonomischen Panel analysiert, noch mit einer Studie mehr oder weniger ja verglichen bzw. zusammengebracht vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, die geguckt haben, welche Berufe, Berufsbilder künftig rein theoretisch besonders stark von diesem Wandel im Zuge der Technologisierung betroffen sein können. Das heißt, welche Berufe eventuell künftig besonders stark, bei denen sich besonders stark die Qualifikationsanforderungen wandeln und für deren Beschäftigte insofern Weiterbildung sehr wichtig wird. Und auch hier zeigt sich, dass Personen, die genau in diesen Berufen arbeiten, wo der Wandel besonders stark sein wird, dass eigentlich die sich besonders stark mit Weiterbildung auseinandersetzen müssten, auch hier eine unterproportionale Weiterbildungsaktivität aufweisen. Das heißt, die Weiterbildung ist nicht gleich verteilt, die Weiterbildungsbereitschaftsaktivität, und daraus leiten sich dann schon gewisse Probleme ab, wenn einfach halt hier ein Unterschied dann auftreten wird.
Also kommen wir denn hier jetzt auch in eine Kompetenzschere rein, dass wir vielleicht in eine Situation reinlaufen, wo wir diejenigen, die eigentlich besonders schützenswert sind, also die eigentlich die Weiterbildung besonders brauchen, sie sich nicht holen und dort eben auch die Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren?
Genauso ist es, mehr oder weniger. Grundsätzlich eigentlich jeder braucht Weiterbildung. Wenn wir jetzt Personengruppen haben, bei denen die Aktivität nicht so groß ist, werden die, wie du schon sagst, eigentlich abgehängt. Die Kompetenzschere geht auseinander und das bedeutet, was ich am Anfang sagte, dass das Ganze schlussendlich nicht zur Arbeitslosigkeit führen muss, diese Digitalisierung, der digitale Wandel am Arbeitsmarkt. Wenn allerdings die Qualifikationsanforderungen nicht erworben werden, wenn quasi die Weiterbildung nicht stattfindet, sprich die künftigen Beschäftigungen nicht die Qualifikationen aufweisen, die für die künftigen Berufe, Tätigkeiten erforderlich sind, dann kann es durchaus sein, dass mehr oder weniger dann Arbeitslosigkeit auftritt. Und dann ist es, wie du schon sagst, die Beschäftigten, die sich einfach dementsprechend nicht weiterbilden, nicht so stark, laufen dann durchaus Gefahr oder haben ein höheres Risiko, künftig einfach am Arbeitsmarkt nicht mehr gebraucht zu werden.
Also ich suche, bin ja jemand, der mal gleich nach über Lösungen nachdenkt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr das auch in der Studie gemacht habt. Lass uns da ruhig mal sonst jetzt auch ein bisschen Gedanken zu austauschen. Wer kann hier einen Beitrag leisten, dass dieses Auseinanderdriften jetzt nicht stattfindet? Ist das die viel gescholtene Agentur für Arbeit? Bei der landen ja eigentlich nur diejenigen, die arbeitslos sind. Sind es die Unternehmen? Ist es der Staat? Habt ihr euch damit auch beschäftigt?
Ja, wir haben uns damit auch beschäftigt und genau darauf zielt ja auch die Studie ab, halt so eine Qualifikations- oder Qualifizierungsstrategie für die Zukunft zu skizzieren. Wobei wir gleich von vornherein sagen müssen, dass wir hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben und es sind sicherlich nur ein paar Schritte, die wir als nächstes aufzeigen. Es ist auch grundsätzlich nicht so, dass mehr oder weniger Deutschland auch hier nicht unterwegs ist, keine Schritte vorangeht. Wir hatten gerade in den letzten Jahren auch einige mehr oder weniger Schritte voran. Es gibt eine nationale Weiterbildungsstrategie, es gibt das Qualifizierungschancengesetz, wo auch wirklich halt Punkte unternommen werden, um diese Probleme, die ich eben skizziert habe, wirklich zu lösen oder aufzugreifen. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt einen besonderen Akteur herausgreifen möchte, um zu sagen, das ist der Schuldige. Es sind die Beschäftigten, weil sie nicht Weiterbildung, weil sie nicht, sich nicht weiterbilden möchten. Es sind die Unternehmen, weil sie nichts tun. Es ist der Staat, weil er irgendwie falsche Anreize setzt. Das ist, glaube ich, viel zu einfach, ist mehr oder weniger. Es ist weniger so, dass ich sagen möchte, der und der ist schuld. Es ist eigentlich so, dass eigentlich alle etwas unternehmen müssen, um genau halt an diesem Problem anzusetzen. Man muss sagen, erstmal grundsätzlich, Weiterbildung findet schlussendlich erstmal beim Beschäftigten statt. Der Beschäftigte bildet sich weiter, weil er eventuell dazu bereit ist, weil er dazu die Wichtigkeit, die Bedeutung erkennt. Und insofern muss auf jeden Fall es erreicht werden, dass erstmal jeder Beschäftigte künftig diese Bedeutung der Weiterbildung einfach halt für sich akzeptiert. Das ist dieses alte Wort lebenslanges Lernen, was auch oft benutzt wird, aber es ist genau wichtig. Es ist genau das, was ich sagte. Man hat nicht mehr ausgelernt. Man muss sich einfach wirklich lebenslang mit dem Thema Lernen, mit dem Thema neue Qualifikationen aneignen, auseinandersetzen. Und das muss wirklich bei allen Beschäftigten möglich in die Köpfe rein, dass es nicht heißt, ich habe doch nur noch 10 Jahre Arbeit vor mir, auch dann ist Weiterbildung noch wichtig.
Aber wer sind jetzt diejenigen, die hier eine Hilfestellung geben können? Weil du hast ja schon zu Recht gesagt, es sind oft immer die Geringqualifizierten, die sich zu wenig darum kümmern. Und ich glaube, von denen können wir auch nicht verlangen, dass sie jetzt hier sozusagen sich an die Speerspitze stellen und das für sich einfordern. Nicht, weil sie ja natürlich gar nicht über das Wissen verfügen, was da auf sie zukommt. Hat da jetzt der Staat eine Obhutspflicht? Hat der Arbeitgeber eine Obhutspflicht? Also wen seht ihr da am richtigen Hebel auch etwas bewirken zu können?
Völlig zu Recht. Man kann jetzt nicht jeden dazu an die Speerspitze stellen, aber grundsätzlich sehe ich, die Bedeutung des Themas sollte wirklich schon jeder erstmal aufgreifen müssen. Und ansonsten fange ich wieder bei dem an, was ich ganz am Anfang schon mal ansprach, als du es genannt hattest. Die vierte Säule des Bildungssystems. Ich glaube, hier ist erstmal ein wichtiger Punkt, und das ist sicherlich etwas, was auf staatlicher Seite zu tun ist, dass man einfach diese Weiterbildung als einen wichtigen Bildungsbereich noch stärker in den Fokus setzt, dass man es wirklich zu einer wirklichen vierten Säule des Bildungssystems macht, was natürlich auch dann wirklich den Stellenwert der Weiterbildung verdeutlicht. Es geht darum, mehr oder weniger, dass man hier eventuell auch stärker auf Qualitätsstandards setzt, dass man einfach halt eventuell auch im Rahmen der nationalen Weiterbildungsstrategie gibt es auch so eine Runde, wo sich einfach verschiedene Akteure, Sozialpartner mit dem Thema auseinandersetzen, dass man wirklich so eine feste Runde Bund-Länder-Bereich einfach stärker macht, wo einfach das Thema Weiterbildung einfach einen höheren Stellenwert einfach bekommt und dort auch natürlich das Thema einfach auch kommunikativ weiter voranbringt, um so einfach auch stärker in die Köpfe der Leute mit dem Thema lebenslanges Lernen zu kommen. Genauso gut sind natürlich auch die Unternehmen in der Pflicht, mehr oder weniger. Sie haben in den letzten Jahren auch das Thema Weiterbildung vorangebracht. Auch dort sind die Weiterbildungsausgaben als auch die Weiterbildungsaktivität hat zugenommen. Aber auch hier ist es wieder nicht, man kann nicht von dem Unternehmen sprechen. Es ist so, dass natürlich große Unternehmen hier im Vorteil sind, als dass kleine Unternehmen einfach so stark in Weiterbildung sich engagieren können, weil es natürlich immer bedeutet auch, dass Beschäftigte für eine Zeit lang im Zweifel einfach für einen Teil der Arbeit einfach ausfallen. Und hier gibt es dann auch wieder natürlich, dann muss man sich nach überlegen, halt über staatliche Förderung, wie man das Ganze auch für diese Unternehmen besonders einfach machen kann. Aber auch dort geht es natürlich auch für ein Unternehmen, man muss auch gucken, dass auch hier jegliche Beschäftigten, das heißt die Hochqualifizierten als auch die Ringqualifizierten, bei dem Thema unterstützt werden. Das heißt, mit Informationen versorgt werden. Ich muss halt den Geringqualifizierten eventuell auch aufzeigen, was Weiterbildung für sie bedeutet, in welche Richtung das Ganze halt gehen kann, wo eventuell die künftigen Qualifikationsanforderungen liegen. Und das ist aber auch hier sicherlich als erster Berührungspunkt das Unternehmen, aber auch genauso gut, darum sage ich auch, es ist nicht ganz so einfach. Er hat natürlich auch insofern die von dir schon genannte Bundesagentur für Arbeit eine gewisse Rolle. Sicherlich nicht in dem Aspekt, dass die Agentur erst dann aktiv wird, wenn die Leute halt arbeitslos sind, um sie dann weiterzubilden. Das ist sicherlich etwas zu spät. Man sollte nicht dann anfangen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern eher dort aktiv werden, wenn mehr oder weniger die Beschäftigten halt Gefahr laufen, dass sie nicht mehr die Qualifikationen aufweisen, die sie künftig bedeuten. Sprich auch hier stärker sich bei dem Thema Weiterbildung zu engagieren. Und das ist genau ein Punkt, als es vor ein paar Jahren mal diese Überlegung gab, einfach die Bundesagentur für Arbeit halt in so eine Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung zu wandeln, um sie einfach stärker auch für das Thema Qualifizierung zu unterstützen. Dort gehen auch einige Bemühungen schon hin, dass auch hier die BA einfach stärker schon aktiv wird und die Unternehmen auch bei dem Thema Weiterbildung unterstützt.
Also ich habe irgendwie fast den Eindruck, dass es nach dem, was du jetzt auch sagst, das ja doch vor allem eine Frage des Mindset ist, nicht? Ein Mindset bei den Beschäftigten, sicherlich durch Informationspolitik zu erreichen und bei den Unternehmen und nochmal auf die Unternehmen zu kommen. Ich weiß nicht, wie da dein Eindruck ist, auch jetzt aus der Studie. Mir tut es sich oft so darstellen, als ob Weiterbildung eigentlich ein relativ schlechtes Image hat. Dass viele Unternehmen jetzt gerade im Sektor KMU, aber auch bei größeren Unternehmen, da ist Weiterbildung jetzt nicht wirklich so ganz oben auf der Prioritätenliste. Habt ihr das auch bisher mit abgefragt oder lag das außerhalb der Studien? Wie ist da deine Meinung zu?
In der Studie selber haben wir es nicht so intensiv verfolgt, weil wir da wirklich eher mehr so das aggregierte Bild betrachtet haben. Aber einerseits sind wir natürlich auch in der Studie selber, wir haben mit einigen Expertinnen und Experten auch Gespräche geführt, unter anderem mit Unternehmen, als auch habe ich natürlich auch abseits der Studie immer wieder Einblick in Unternehmen, auch gerade bei dem Thema Qualifizierung und Weiterbildung. Und hier muss ich sagen, dass ich deine Aussage nicht ganz teilen kann. Ich glaube schon, dass das Thema einfach bei den Unternehmen schon eine große Rolle spielt. Auch vor dem Hintergrund, dass ihnen wirklich auch bewusst ist, dieses viel zitierte Wort des Fachkräftemangels, was vielleicht heute noch nicht so flächendeckend da ist, aber sicherlich auch im Zuge der demografischen Entwicklung künftig verstärken wird, dass die Unternehmen schon darauf schauen, die Leute zu haben, die Leute auch mit den richtigen Qualifizierungen. Und schlussendlich auch die Unternehmen wissen, dass sie die richtigen Qualifikationen nicht einfach nur über neue Beschäftigte bekommen, sondern auch gucken müssen, dass sie ihre jetzigen Beschäftigten mehr oder weniger dorthin bringen, wo sie benötigen. Und das geht nur über Weiterbildung. Und gerade auch, wir hatten kurz auch mal über die Pandemiezeit gesprochen, sicherlich auch dort gerade digitale Angebote genutzt werden, um einfach Unternehmen hier stärker halt aufzustellen. Und insofern möchte ich nicht sagen, dass die Unternehmen einfach halt Weiterbildung komplett verschlafen. Viel im Gegenteil. Ich glaube, da ist gerade relativ mehr oder weniger viel Bewegung in Unternehmen, dass sie gucken, wie sie das Thema Qualifizierung, Weiterbildung, Wandel der Belegschaft, Wandel der Arbeit einfach wirklich voranbringen.
Du hast vorhin gesagt, wir stehen gar nicht so schlecht da in Deutschland. Wie stehen denn eigentlich andere Länder da? Gibt es Vorbilder? Gibt es Länder, die vielleicht oft ja im skandinavischen Bereich so, die da wirklich einen Zacken weiter sind, wo man auch mal rüber gucken könnte?
Das eine Vorbild gibt es nicht. Es gibt sicherlich immer aus anderen Ländern so Anknüpfungspunkte, wo man sagen kann, aus dem Land kann man eventuell den Punkt herausnehmen. Sicherlich skandinavische Länder sind bei dem Thema relativ gut aufgestellt, gerade auch wenn es darum geht, auch wie das Thema Hochschule mit in die Weiterbildung eingebunden ist. Man kann auch in andere Länder gucken. Die OECD hat auch, weil du auch fragtest, wie Deutschland hier im internationalen Vergleich steht, auch eine Analyse gemacht und da auch halt genau die Punkte aufgegriffen, die mehr oder weniger, wie auch gerade im Gespräch schon skizziert haben, einfach eine sehr unübersichtliche Anbieterlandschaft und diese Punkte, dass einfach manche Beschäftigtengruppen einfach ja unterproportional sind bei dem Thema Weiterbildungsaktivität, ist etwas, wo Deutschland wirklich gegenüber anderen Ländern einfach hinten abfällt. Das heißt, dieses Stichwort, dass einfach dieser Unterschied zwischen Hochqualifizierten und Geringqualifizierten bei dem Thema Weiterbildung, diese Schere, die einfach hier in Deutschland zu beobachten ist, in anderen Ländern geringer ist, wo einfach Deutschland sehr in dem Fall sehr schlecht dasteht, auch halt schlechter als der OECD-Durchschnitt.
Und welches Potenzial haben hier die Hochschulen aus deiner Sicht?
Man muss bei dem Thema Hochschulen aufpassen, weshalb sage ich gleich noch, aber grundsätzlich ist, damit haben wir uns auch halt beschäftigt, Überlegung, okay, wie kann ich eventuell das vorhandene Bildungspotenzial, was ich einfach in Deutschland schon habe, und wir haben einfach hier sehr gute Berufsschulen, wir haben sehr gute Hochschulen, wie kann ich das stärker einsetzen, auch für den Bereich der Weiterbildung? Und man muss ja mehr oder weniger das Rad nicht neu erfinden bzw. neu bauen, man kann erstmal gucken, was vorhanden ist und wie ich das besser einsetzen kann. Und da bieten sich auf jeden Fall die Hochschulen an, insofern weil gerade auch im Zuge natürlich jetzt mit der Pandemie relativ viele Lehrangebote natürlich auch digitalisiert wurden. Das heißt, die Hochschullehre fand jetzt nicht im Hörsaal statt, sondern fand einfach virtuell, im Zweifel mit aufgezeichneten Videos statt. Und diese Videos lassen sich natürlich relativ einfach, die Kurse, die digitalisieren, sind relativ einfach auch für die Weiterbildung einsetzen. Mehr oder weniger, ob sich jetzt nur Studierende oder einfach auch Beschäftigte aus Unternehmen in dieses Video reinschalten, angucken, spielt für den Aufwand keine Rolle. Und wenn man das Ganze noch verbindet, dass man sagt, okay, die Beschäftigten machen jetzt keinen zweijährigen Master oder keinen dreijährigen Bachelor, sondern die Hochschulen bieten gewisse Zertifikate oder sogenannte Micro-Degrees an, wo sich einfach halt Beschäftigte durch ein, zwei Kurse wirklich so ein kleines zertifizierten Abschluss bekommen, wenn wir einen Nachweis dafür, wie sie sich qualifiziert haben, lässt sich das relativ gut einbinden quasi in das Thema Weiterbildung durch die Hochschulen. Wobei man allerdings aufpassen muss, und das ist das Problem, was ich ansprach, grundsätzlich ist das Problem bei den Hochschulen so, dass wir keinen Konflikt mit dem EU-Beihilferecht bekommen dürfen. Sprich, die Hochschulen werden öffentlich gefördert und diese öffentliche Förderung, das Geld, das sie dafür bekommen, darf nur für die erste Bildung, für die akademische Hochschulausbildung genutzt werden. Das heißt, das Geld, was Hochschulen vom Staat bekommen, darf nicht für Weiterbildung eingesetzt werden. Das heißt, hier muss man wirklich aufpassen, wie das Ganze dann am Ende ausgestaltet wird.
Ja, ich denke auch, dass man dann jetzt auch den sehr, sehr wichtigen Markt der privaten Anbieter natürlich nicht beschädigen darf. Und da bin ich jetzt wiederum ein bisschen skeptisch. Also so, was ich jetzt so auch als Unternehmer sehe, was da aus Hochschulen, was da ausgebildet rauskommt, da fehlt mir dann auch auf der Praxis bezogen. Also da hätte ich große Zweifel, ob jetzt gerade im Bereich der Digitalisierung, wenn es wirklich um Praxiswissen geht, da die Hochschulen immer die richtigen Anbieter sind. Aber das ist sicherlich eine Geschmacksfrage.
Sicherlich. Es kommt immer auf den einen oder anderen Kurs an, aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass es sicherlich einige Kurse auch an Hochschulen gibt, wo es einfach grundsätzlich damit vonstatten geht, sich vielleicht mit digitalen Technologien auseinanderzusetzen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so praxisnah ist. Das kann ja dann beispielsweise im Unternehmen erfolgen. Aber um einfach hier wirklich gewisse Qualifikationen einfach zu bekommen, wo sich das sicherlich gut anbildet. Aber ganz wichtig ist auf jeden Fall, das, was du schon sagst, es geht nicht darum, jetzt irgendwie Sachen zu verstaatlichen. Hier im Weiterbildungsmarkt, wenn man es wirklich so nennen mag, sind relativ viele private Anbieter unterwegs und es geht auch nicht darum, die privaten Anbieter aus dem Markt herauszudrängen. Es gilt vielmehr darum, das haben wir auch aufgegriffen in die Studie, gewisse Leitlinien, Qualitätstransparenz zu schaffen, das einfach für die Teilnehmer im Bereich der Weiterbildung klar ist, wie qualitativ hochwertig das Angebot ist bei dem oder demjenigen Anbieter, was sie am Ende für eine Qualifikation bekommen. Und diese Weiterbildung kann dann sowohl als von staatlichen Akteuren als natürlich auch von privaten Anbietern erfolgen. Also hier geht es nicht darum, irgendwelchen Weiterbildungsmarkt zu verstaatlichen.
Das heißt, das läuft dann doch auf eine Art Zertifizierung hinaus, dass die privaten Anbieter sich zertifizieren lassen sollten. Ist da nicht vielleicht da eigentlich das, was sich sonst im Markt durchgesetzt hat, nämlich eine Bewertung, also eine Bewertungsmechanik viel zielführender, dass die Abnehmer, so wie wir es aus vielen Bereichen schon kennen, jetzt nicht, ob das jetzt die Ferienwohnungsvermietung ist oder die Restaurants, Hotels und so weiter, dass dort einfach über Bewertungen eigentlich eine Transparenz geschaffen wird, statt jetzt über eine neue formelle Hürde, dass man da nochmal sich zertifizieren lassen muss.
Ob es der eine oder andere Weg sein muss, möchte ich mal dahingestellt lassen. Sicherlich, wenn das andere genauso gut funktionieren kann, auch so, dass es möglich, wirklich, wie du sagst, dass es transparent ist, noch wirklich das wiedergibt, wie qualitativ hochwertig der Kurs ist, würde das auch völlig passen. Wichtig ist aber nur wirklich, dass einfach die Beschäftigten, die sich damit auseinandersetzen, wirklich wissen, okay, was bekommen sie bei diesem Anbieter, wie gut ist die Qualifikationsvermittlung, wie gut ist dann mehr oder weniger die Qualifikation, die sie am Ende erlangen.
Und was wäre da ganz konkret euer Vorschlag, wie ein solches System aussehen könnte und wer wäre der Träger davon?
Soweit sind wir in der Schule nicht gegangen. Für uns war erstmal wichtig, aufzuzeigen, dass es auf jeden Fall hier auch Transparenz, die erhöht werden muss, sei es nun mit Qualitätsstandards, sei es nun mit den Zertifikaten. Wir sind eher in die Richtung gegangen. Es gibt sicherlich auch Ansätze dafür am Markt, wobei wir uns jetzt nicht darauf festgelegt haben, dass es unbedingt der Weg sein muss. Wie das genau ausgestaltet werden kann, haben wir jetzt in der Schule nicht weiter verfolgt. Das ist sicherlich etwas, wo man dann im Nachgang noch genauer überlegen sollte.
Super, Sven. Haben wir einen wichtigen Aspekt vergessen? Hast du ein Wunschszenario, ein Traumbild, wie sich das ganze Thema Weiterbildung, Qualifizierung in Deutschland entwickeln sollte?
Grundsätzlich, es sollte sich eigentlich entwickeln. Einfach, es muss einfach vorangehen. Es sind wichtige Schritte in der Vergangenheit schon unternommen worden, gerade in der letzten Zeit. Es sind sicherlich auch gewisse Momente jetzt im Zuge der Corona-Pandemie entstanden. Das heißt, es gibt Bewegung dort. Was ich mir wünschen würde, was auch mehr oder weniger uns allen in dieser Schule wichtig war, einfach das Thema noch stärker einfach in den Mittelpunkt zu rücken. Weiterbildung wird wichtig und jeder muss wirklich halt da wirklich für sich bewusst werden, dass einfach lebenslanges Lernen, so plump es auch klingt, eigentlich für alle relevant relevant sein wird. Und hier geht es einfach die ersten Schritte, die vielfach schon unternommen wurden, einfach konsequent weiterzugehen und stärker einfach halt das Thema Weiterbildung weiter zu fördern.
Ja, vielleicht können ja auch die Kollegen der Handelsblatt-Redaktion das Thema dann öfters mal aufgreifen und damit dann entsprechend auch einen Beitrag zu leisten, dass dieser Mindset entsteht bei den Akteuren. Sven, danke. Das war sehr, sehr, waren sehr gute Einsichten in eure Studie. Ist die Studie öffentlich verfügbar? Kann man da, soll ich die verlinken?
Ja, die Studie ist öffentlich verfügbar und genau, den Link kannst du dann gerne den mit Link dazu stellen.
Ich in die Shownotes und genau. Ihr habt auch eine Veranstaltung dazu gemacht, glaube ich. Ist die auch öffentlich verfügbar?
Genau, die ist auch öffentlich verfügbar, können dann auch gerne mit in die Shownotes rein.
So machen wir das. Sven, tausend Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, hat mich gefreut. Vielen Dank.
Ja, das war unser heutiger Podcast mit Sven Jung, Head of Economic Intelligence beim Handelsblatt Research Institute. Wie schon erwähnt, die Studie und die Veranstaltung dazu findet ihr in den Shownotes. Ich danke euch allen wie immer fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Upskill-Podcast wieder einschalten würdet. Viele Grüße aus Berlin.
Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.